ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Herzlich willkommen zum ESC Update vom 31. August. Und nachdem er gefühlt die ganze Welt bereist hat, ist er wieder zurück in Hamburg, allerdings zu Hause. Welcome back, lieber Marcel.
Ja. Hallo Thomas, ich grüße dich. Naja, es waren 3 Städte in den USA und da habe ich mir so einen Husten geholt, dass ich mich auch, wenn wir hier fertig sind, direkt wieder hinlegen werde. Aber erstmal freue ich mich auf dich und auf euch. Hallo.
Hast du dir denn schon Bahnverbindungen nach Basel rausgesucht?
alle zwei Stunden, weiß ich. Alle 2 Stunden direkt aus Hamburg. Aber nicht nur von da, auch aus Hannover, Frankfurt, Köln, München. Man kann von so vielen Orten in Deutschland direkt nach Basel fahren. Das ist ganz, ganz herrlich eigentlich.
Die Meldung ist zwar erst 33 Stunden alt, aber unser Publikum hat es mit Sicherheit schon irgendwo gelesen oder gehört. Wir haben einen Gastgeber für den Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz. Im nächsten Mai wird der ESC in Basel ausgetragen. Das Finale am 17. Mai. Deine erste Reaktion dazu?
Ja, es gab ja 2 Städte, die übrig blieben, Basel und Genf. Mein Herz hat Genf gesagt, weil ich diese Stadt so schön finde. Mein Kopf hat Basel gesagt, weil ich mir denke, das ist so schön, da können so viele Leute aus Deutschland auch mehr oder minder spontan noch hinfahren. Das ist so gut zu erreichen, nochmal deutlich besser als Malmö. Deswegen freue ich mich sehr über Basel.
Ja, geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ich habe auch schon so ein bisschen recherchiert. Mal gucken, was sich da entwickelt in den nächsten Wochen, Monaten. Warum hat sich Basel gegen Genf durchgesetzt und was wird in Basel geplant? Das ist ein Thema in unserem ESC-Update von heute. Dann geht es um eine weitere Episode im Skandal rund um den Auftritt von Joost Klein, dem niederländischen Act beim ESC dieses Jahr in Malmö. Und wir sagen, welcome back Montenegro. Nach 2 Jahren Pause hat sich das Balkanland entschieden, seine Rückkehr zum ESC anzukündigen. Darüber hinaus haben wir heute einen Schwerpunkt in der Show, frei nach dem Motto Perspektivwechsel, europäische Blicke auf den ESC. 4 Gäste sind dabei, allesamt Journalisten und Fans des Eurovision Song Contest, die jeweils aus ihrer ganz persönlichen Perspektive auf den ESC blicken. Selma Soroncic vom NDR kennt sich aufgrund ihrer Biografie sehr gut auf dem Balkan aus. WDR-Kollege Masbet Movsisian ist in Armenien geboren und recherchiert viel über den Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Andreas Renner berichtet seit Jahren für das russische Programm des deutschen Auslandsrundfunks Deutsche Welle. Mit all denen sprechen wir. Ihr merkt, alle genannten Perspektiven betrachten, ja will man es so sagen, Krisenregionen bzw. ehemalige Krisenregionen, in denen der ESC jeweils auch ins Fadenkreuz politischer Ambitionen geraten ist. Das gilt auch für den Blickwinkel unseres RBB-Kollegen Alexander Schmidt-Hirschfelder. Für ihn entwickelte sich der Reporterjob am ESC in Malmö aufgrund seines jüdischen Glaubens zu einer besonderen Herausforderung. Was macht Politik mit dem ESC, den Künstlern und den Fans? Darum geht's bei unserem Schwerpunkt im August. Doch zunächst zur Meldung des Wochenendes. Der Eurovision Song Contest 2025 findet am 13., am 15. und am 17. Mai in Basel statt. Das wurde gestern um 10 Uhr vom schweizerischen Fernsehen SRG bekannt gegeben. So, Fun Fact, die Abkürzung SRG, wir werden dann auch oft drüber sprechen, heißt Schweizerische Rundspruchgesellschaft, ja, also wer es nicht wusste. Und wo wir jetzt über die Schweiz reden und viel reden werden, das Adjektiv zum Begriff Schweiz heißt meist schweizerisch, wie bei der Rundspruchgesellschaft oder bei den SBB, den Schweizerischen Bundesbahnen oder den Schweizerischen Eidgenossen. Also es heißt meist nicht Schweizer, wie beim Schweizer Käse oder bei den Schweizer Franken. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht. Ich habe immer nur irgendwie gelesen, dass man das Adjektiv Schweizer groß schreibt meistens. Mhm. Und da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum. Die Schweiz ist auch für mich noch ein großes, unbekanntes Land. Also in Basel bin ich ja auch noch nie so richtig gewesen. Deswegen bin ich total gespannt, da jetzt noch sehr viel drüber zu lernen.
Mhm. Unsere Korrespondentin in der Schweiz ist Katrin Hondl, die war ja auch bei uns schon zu Gast. Und sie hat gestern alle Informationen rund um die Verkündung von Basel als Austragungsort beobachtet und einen Bericht gemacht. Und den spielen wir euch jetzt mal vor.
Kaum war die Entscheidung bekannt, teilte Basels Regierungspräsident Konradin Kramer schon seine Freude in einem Instagram-Video.
Mai 2025, ESC in Basel.
zu sehen ist wie Kramer zu Nemos ESC-Gewinnersong The Code durchs Basler Rathaus.
Es ist toll, Basel darf sich freuen.
Großer Applaus für Basel in Basel, auch bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. Und ein freundliches Merci an die unterlegene Konkurrenz aus Genf.
Happiness and joy and Et j'aimerais bien dire un grand merci naturellement aussi à Genève. Je sais, on est un peu triste, je crois.
Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, heißt es bei den ESC-Veranstaltern, dem Schweizer Rundfunk SRG und der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Um die 100 Kriterien hätten für die Entscheidung eine Rolle gespielt. Im Endspurt gegen Genf habe Basel dann schließlich mit dem attraktivsten Gesamtangebot überzeugt. So Reto Peritz von der SRG.
Extrem knapp, es waren unterschiedliche Kriterien, überall war es knapp. Basel hat überzeugt, indem sie zum Beispiel auch einen Eurovision Boulevard in ihrem Konzept haben, eine Eurovision Street. Die Promenade des Rheins gehört dazu. Also es ist wirklich ein Gesamtpaket, das Basel auf den Tisch gelegt hat und das absolut überzeugend war.
Groß ist die Freude auch beim Chef des Basler Stadtmarketings, Christoph Bosshardt.
Ich meine, für jemanden wie mich ist das so etwas natürlich wie ein Sechser im Lotto.
Die Korken dürften heute auch bei den Hoteliers in Basel knallen. Eine Suche auf dem Portal Booking.com ergab am Nachmittag, ein einziges Hotelzimmer ist für die Eurovision Song Contest Nacht am 17. Mai 2025 noch im Angebot. 3 Sterne für 1018 Euro. Immerhin Frühstück inbegriffen.
Welcome to Switzerland.
Herzlich willkommen in Basel.
Das Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt wird in der Basler St. Jakobshalle über die Bühne gehen. Ziel sei, so die SRG, nicht nur ein großes Fest in Basel, sondern einen positiven Event der Vielfalt, Kreativität und Offenheit zu organisieren. Allerdings sind längst nicht alle in der Schweiz ESC-Fans. Die rechte Schweizerische Volkspartei SVP sowie die evangelikale Kleinpartei EDU haben Referenden angekündigt. Sie wollen die öffentliche Finanzierung des, wie sie unter anderem sagen, Zitat, peinlichen Regenbogen-Events verhindern. Falls es tatsächlich so weit komme, habe man selbstverständlich Respekt vor dem Volksentscheid, sagt der Basler Stadtpräsident.
Der wäre dann Ende November, dann hätten wir restlos Klarheit und klarerweise ist auch das wir in der Politik während dieser Abstimmungsdiskussion alles geben, um die große Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird.
So groß wie die Freude in Basel ist die Enttäuschung in Genf. Die nach Zürich zweitgrößte und mit Abstand internationalste Stadt der Schweiz galt zuletzt als Favoritin für den Eurovision Song Contest. Wir sind enttäuscht, ich bin enttäuscht, sagt Thierry Apotello, Vizepräsident der Genfer Kantonsregierung. Es sei eine einmalige Chance gewesen, ein solches Ereignis in Genf zu organisieren. Nun hofft Genf auf eine zweite Chance. Sein Wunsch sei nun, so Apotello, dass 2025 die Schweiz nochmal den ESC gewinnt, damit Genf dann 2026 die Party ausrichten kann.
Naja, über Genf 2026 wollen wir jetzt noch nicht reden, Marcel, aber du hast dich ja gestern auch zugeschaltet zu der Pressekonferenz in Basel, ja? Was war dann so dein Eindruck?
Ja, ich habe das auch gesehen und mein Eindruck ist, dass Basel, glaube ich, mit sehr viel Herzlichkeit überzeugt hat. Und das ist das, was ich hoffe jetzt einfach mal für den ESC 2025, dass da ganz viele Leute sind, die mit dem Herz dabei sind, die total Lust haben auf das, was sie da machen, die das mit einer Wärme tun und die auch einen Plan davon haben, was sie machen. Also steht ja offenbar auch schon ganz schön viel fest. Nach allem, was ich gelesen habe, gibt's offenbar ja sogar schon einen Ort für den Euroclub und für das Eurovision Village. Das soll offenbar beides im Messezentrum sein, der Stadt Basel, was auch jetzt einigermaßen innenstadtnah ist. Katrin Heundl hat es, glaube ich, selber angesprochen, diese Eurovision Street irgendwo am Rhein. Also man hat da offenbar ganz viele tolle Ideen gehabt. Es gibt dieses Public Viewing im Fußballstadion. Also da hat man sich einfach schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und das finde ich toll in Basel.
Das hört sich für mich auch alles gut an. Also ich habe da gute Gefühle.
Ich auch.
Ja, Marcel, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir starten jetzt mit unserem Schwerpunkt zum Thema, was macht Politik mit dem ESC? Selma Soroncic wird gleich erzählen, dass ihr Papa in Montenegro geboren ist. Wundert euch nicht, dass wir in dem Augenblick nicht die Rückkehr Montenegros zum ESC feiern. Diese Nachricht kam erst, nachdem wir das Interview aufgenommen haben. Gleich geht's los, vorher aber noch zum Sommerausklang. 3 Minuten südamerikanisches ESC-Feeling von Babydoll und ihrem Song Brasil. Babydoll war das mit ihrem Song Brasil, startete 1991 für Jugoslawien. Ja, und damit ist auch schon die Region benannt, wo ja unser Krisentourismus, unser freundlicher Krisentourismus in dieser Folge hingeht. Ich begrüße Selma Soroncic hier. Hallo.
Hi, Thomas.
Selma, wir hatten dich ja schon einige Male zu Gast hier im Podcast, aber bei dir im Leben hat sich was getan, denn du bist jetzt neuerdings seit Anfang August festangestellt beim NDR als Volontärin.
Das ist richtig, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du da reingerutscht bist. Das gibt mir die Möglichkeit, schamlos auf deine Arbeitskraft zugreifen zu können, ja. Warum bist du Expertin und immer auch Expertin für den Balkan bei uns? Das hängt natürlich mit deiner Biografie zusammen, ne? Erzähl doch mal, wie deine Migrationsgeschichte aussieht oder die deiner Familie.
Ja, also meine Eltern sind in den 90ern nach Deutschland gekommen und das hatte leider keinen allzu schönen Grund, denn sie mussten vor dem Krieg flüchten. Mein Vater kommt ursprünglich aus Montenegro und meine Mutter aus Bosnien und Herzegowina. Da mein Papa aber in Bosnien studiert hat, hat ihn auch da der Krieg erwischt und deswegen mussten dann beide gesondert, also sie kannten sich damals noch nicht, nach Deutschland flüchten und haben sich dann hier kennengelernt.
Ja, in der Zeit sind ja sehr, sehr viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und 1993 und 94 hat Bosnien auch gleich tatsächlich beim ESC ja damals teilgenommen. Mhm. Unvergesslich damals die Schalten nach Sarajevo, weil das eine ganz brüchige Leitung war und das Publikum war voller Solidarität für diesen Beitrag, für das Land.
Good evening, Sarajevo. May we have your votes, please? Hallo Sarajevo, we're hearing you.
Ja, das war vor deiner Geburt, aber sicherlich hast du dir das später auch nochmal erarbeitet, die ganze Geschichte von Bosnien und Montenegro beim ESC, oder?
Das habe ich, ja. Also ich weiß auch einiges zu diesem Auftritt von Fazlija. Das war ja sehr, sehr schwierig damals, überhaupt das Land zu verlassen. Also die hatten da sehr viele Probleme. Und an sich ist es auch eine extrem tragische Geschichte. Aber ja, ich habe mich tatsächlich sehr gut informiert.
Ja, wir haben dich ja oft hier schon als Balkan-Expertin oder Jugoslawien-Expertin auch vorgestellt. Machst du das gern? Also weil du sagst, okay, hier sind meine Wurzeln und ich möchte gern den Leuten erzählen, was da so abgeht und was das für eine Bedeutung für heute hat. Oder bist du schon so ein bisschen genervt und würde sagen, ich würde auch gern mal was zu UK sagen?
Nein, also ich bin nicht genervt. Ich mache das gerne. Ich finde auch, dass es wichtig ist, einfach die Perspektive einmal aufzuzeigen, weil diese Länder, ja, die Länder des ehemaligen Jugoslawien schon recht unterrepräsentiert sind. Und wenn man was von ihnen hört, dann ist es ja meistens so in einem negativen Kontext. Deswegen finde ich es ganz schön, als Expertin fungieren zu können und da ein bisschen, ja, Licht ins Dunkel zu bringen und auch ein wenig auf die Musik aufmerksam zu machen.
Du selbst hast ja gesagt, du hast bosnische und montenegrinische Wurzeln. Ich habe mal alle Länder des ehemaligen Jugoslawien, die relevant sind, rausgeschrieben. Nordmazedonien, ich komme von Süden. Nordmazedonien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kroatien, Slowenien und ja, dieser Tage auch noch im Gespräch ist Kosovo. Mhm. Die hätten ja gern beim ESC teilgenommen. Da spricht das Völkerrecht erstmal so gegen. Die sind auch kein vollwertiges EBU-Mitglied. Also ich bin immer neidisch teilweise, also neidisch auf die Leute mit Migrationsgeschichte, weil die immer zwei Länder haben, für die sie Daumen drücken können. Für welche Länder hältst du dann immer die Daumen?
Also ich drücke natürlich drei Ländern die Daumen. Ich gehe mal in alphabetischer Reihenfolge vor, damit niemand sagt, dass ich das eine Land vielleicht mehr mag als das andere. Also natürlich Bosnien und Herzegowina, Deutschland, das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, und Montenegro. Aber natürlich auch anderen Ländern, bei denen mir das Lied gefällt. Aber das sind so die drei Hauptländer.
Ja, okay, das liegt ja dann vergleichsweise nah. Aber immerhin hast du sogar drei Länder, für die du Daumen drücken kannst. Es ist immer gut, mehr Länder im Spiel zu haben. Denn irgendwer kommt dann ja vielleicht auch durch. Und ja, Bosnien ist ja, dann machen dann hoffentlich auch nächstes Mal wieder mit. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Hast du da was gehört?
Also nicht allzu gut. Ich fürchte, das wird noch eine Weile dauern. Also Bosnien und Herzegowina ist ja jetzt seit 2016 nicht mehr dabei. Das liegt tatsächlich hauptsächlich daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Bosnien und Herzegowina sehr verschuldet ist. Also da ist es auch seit Jahren so, dass die ihre Mitarbeitenden nicht richtig bezahlen können, dass die Schulden bei der IBU, die sich ja wirklich angehäuft haben, nicht begleichen können. Und ich glaube, solange das nicht erledigt wird, darf Bosnien und Herzegowina auch nicht zurückkehren.
Wir haben in diesem Jahr ja schon gemerkt, dass weniger Länder dabei sind und bei vielen Ländern spielen die Finanzen eine Rolle. Und ich habe dann irgendwie die Aussage formuliert, dass ich finde, dass das die Aufgabe der EBU wäre, diese Länder finanziell zu unterstützen. Ja. Dass sie denen das Geld geben, um eine Delegation zu schicken, um einen Song auszuwählen, weil es ja auch eigentlich gewünscht ist, ja, von uns, von den Fans und von ganz Europa, dass möglichst viele Länder mitmachen, dass die Teilnehmerzahl wieder auf 40, 43, 44 ansteigt. Und das ist einfach schade, dass das wegen einer mangelnden finanziellen Ausstattung, dass es daran scheitert. Die wollen doch eigentlich, oder?
Eigentlich schon, ja. Also die Liebe für den ESC ist auf dem gesamten Balkan riesig und vor allem in Bosnien und Herzegowina. Da war ja der ESC jedes Jahr ein Feiertag, ein Fest. Da haben sich die Leute gefreut und saßen dann mit ihren Familien vorm Fernseher. Es ist schade, dass das jetzt schon seit 8 Jahren wegfällt.
Ja, genau. Beschreibt doch mal, wie das auch für euch ist als Familie. Ja, also der Balkan wird hier in Deutschland nicht sonderlich repräsentiert. Man kriegt nicht viel mit und die können auch noch nicht mal den Namen richtig schreiben oder aussprechen oder so. Aber einmal im Jahr ist die Möglichkeit da, dass solche Klänge im Fernsehen sind. Wie wichtig ist das für dich und deine Familie?
Sehr wichtig. Also das ist, wie gesagt, immer so eine Möglichkeit, dass ich das Land, in dem die Länder, in denen meine Wurzeln liegen, dass sie sich da präsentieren können, dass sie sich zeigen können, dass sie vielleicht ein wenig auch die eigene Kultur vorstellen können, je nachdem, was für ein Lied da hingeschickt wird, können dann auch andere Menschen, die eventuell nicht viele Berührungspunkte mit den Ländern haben, sagen, ah, okay, das ist ja nicht nur so ein Brandherd, da herrscht ja nicht nur, oder es herrscht ja zum Glück kein Krieg mehr, aber es sind trotzdem noch sehr viele Folgen zu spüren. Und dass man einfach mal einmal im Jahr sieht, okay, da leben einfach Menschen, die wollen, dass es ihnen gut geht, die wollen Musik genießen, die wollen einfach eine gute Zeit haben. Das finde ich so toll am ESC. Und deswegen finde ich es natürlich auch umso trauriger, dass die zwei Länder, denen ich eigentlich immer sehr, sehr fest die Daumen gedrückt habe, nicht mehr mitmachen.
Ja, in Deutschland haben, glaube ich, mittlerweile ein Viertel der Menschen, die hier wohnen und arbeiten, Migrationsgeschichte. In Hamburg sind es, glaube ich, sogar über 40%. Ja. Und die kommen zwar nicht alle aus EBU-Ländern, Syrien oder sowas ist ja nicht dabei, aber für ganz viele Leute ist der ESC eben so wichtig, wie du das gerade beschrieben hast.
Ne? Genau.
Und du selbst hast auch irgendwo, habe ich das mal gelesen, so ein Späßchen daraus gemacht, dass die Länder sich da politisch gesehen spinnefeind sind, aber beim ESC dann doch gegenseitig die Punkte geben.
Richtig.
Woran liegt das?
Das ist eine sehr gute Frage und die Frage stelle ich mir gefühlt, seit ich denken kann und seit ich den ESC verfolge. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen an sich sehr solidarisch miteinander sind. Also dass da schon so eine gewisse Jugo-Nostalgie oder Jugostalgie, wie man das auf dem Balkan sagen würde, vorhanden ist und dass sich die Leute ein wenig diesen Zustand von damals zurückwünschen. Und ich glaube, das äußert sich dann auch im Voting-Verhalten beim ESC, dass sich dann gegenseitig die Punkte zugesteckt werden und dass man da so einen Zusammenhalt anstrebt, den man vielleicht so im wahren Leben nicht hat, weil die Politik da, glaube ich, auch schon sehr, sehr weit die Menschen beeinflusst.
Man hört immer so die Geschichten von vor Ort, da muss ich nachher mit Masbet nochmal genauer drüber sprechen, dass die Delegation von Armenien und Aserbaidschan sich eigentlich gut verstehen. Ja. Dass bloß die Politik dazwischen steht. Ist das auf dem Balkan auch so? Ist es in den ex-jugoslawischen Ländern so, dass die Menschen sich eigentlich verstehen und mögen und nur die Politik diesen Nationalismus und die Antagonismen schürt? Oder gibt es diese Vorbehalte auch zwischen Serben und Kroaten und Albanern und was weiß ich, was da alle für unterschiedliche Identifikationsgruppen existieren?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein Mittelding. Also sowohl Politik als auch Menschen, was, glaube ich, das Produkt der Politik ist. Ne? Also der Krieg ist jetzt seit knapp 30 Jahren vorbei, aber es wird immer noch so viel Hass gesät. Das geht von Jahr zu Jahr so, von Wahl zu Wahl so, dass die Politiker, ich weiß nicht, welche Interessen verfolgen, aber irgendwie scheint es ihnen zu helfen, wenn da dieser Nationalismus extrem groß ist. Und es ist leider so, dass in den weiten Teilen der Bevölkerung der jeweiligen Länder einfach sehr viel Hass in den Köpfen ist. Wobei ich denke, dass das ESC-Publikum noch mal ein bisschen was anderes ist. Also ich glaube, da ist man vielleicht auch ein bisschen offener, ein bisschen toleranter. Und ich denke, dass da dieser Nationalismus nicht so eine hohe Rolle spielt, weswegen sich das dann auch an der Punktevergabe äußert. Also es ist leider so, dass noch sehr viel Hass vorhanden ist. Aber wie gesagt, das ist dann hoffentlich auch nicht die Mehrheit der Menschen, die das betrifft.
Ja, aber eigentlich auch ein schönes Zeichen für den ESC, dass da eben auch Völkerverbindung stattfindet.
Absolut, ja.
Ja, auf einer kulturellen Ebene. Und da Konflikte auch entschärfen kann. Was mir immer auffällt, wenn ich diese Sachen aus dem Balkan sehe, dass da viele Nummern bei sind, die so gay sind. Ja. Also sicherlich hat man da als LGBT-Person keinen guten Stand in den Ländern. Das ist ja eigentlich vom Prinzip bekannt, wie schwierig da ist, es in Serbien eine Pride-Veranstaltung zu veranstalten oder so. Aber dennoch hat für Serbien Maria Serifovic gewonnen.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, ist die offiziell
mittlerweile
lesbisch?
Mittlerweile ist sie geoutet.
Ja, von Milan Stankovic in 2010, da sah er ein bisschen aus wie eine männliche Claudia Roth oder Slavko aus Montenegro mit dem langen Zopf oder jetzt in Liverpool Luke Black. Das aus solchen Ländern, ja, wo so ein Macho-Kult herrscht und so ein Nationalismus, dass da solche Sachen ins Rennen geschickt werden, das irritiert mich immer so.
Ja.
Wird darüber dann vor Ort kritisch diskutiert? Was soll dieser Typ mit dem langen Zopf da? Oder findet man das einfach toll?
Ich würde nicht sagen, dass man das toll findet, leider. Also es wird schon sehr, sehr viel Kritik geäußert, die oftmals auch recht unsachlich ist. Also das ist generell ein großes Problem leider noch auf dem Balkan. Du hast es gerade schon gesagt, es gestaltet sich jedes Jahr recht schwierig, wenn man in Belgrad oder in Sarajevo eine Pride-Veranstaltung abhalten möchte. Dementsprechend sind dann auch die Kommentare nicht die besten. Also vor, ich weiß gar nicht, über 20 Jahren mittlerweile war ja Fuad Backović-Dean für Bosnien und Herzegowina am Start. Mittlerweile offen schwul. Und das ist auch heute noch ein Thema. Also das wird auch heute noch thematisiert, nicht auf eine positive Art und Weise, sondern wirklich dann auch sehr queerphob. Und das ist schade, dass es auch nach wie vor so ist. Wobei es immer darauf ankommt, bei Maria Šerifović war das jetzt beispielsweise nicht so der Fall. Ich habe das Gefühl, dass sich dann dieser Hass eher so auf die männlichen Mitglieder der Community konzentriert.
Ja, selbst da werden Frauen diskriminiert, kriegen noch nicht mal den Hass.
Nicht mal den Hass bekommen sie.
Ja, das ist, könnte ich lange drüber reden, aber das ist ja gar nicht mein Thema. Vielen Dank, liebe Selma. Man merkt irgendwie an dem Gespräch, dass es doch einen riesigen Unterschied gibt, ob die Politik das Sagen hat oder die Menschen. Ne?
Ja, absolut.
Ich habe dich gebeten, aus deiner Region einen Wunschtitel mitzubringen.
Ja.
Was sollen wir denn jetzt spielen?
Ich möchte mir gerne ein Lied wünschen, das für mich so einen emotionalen Wert hat wie kein anderes ESC-Lied. Und das ist Lane Moje von Željko Joksimović. Der ist 2004 damit an den Start gegangen, für Serbien und Montenegro damals noch, und hat einen wirklich sehr, sehr guten zweiten Platz geholt.
Ja, legendär. Željko Joksimović hat ja auch den ESC in Serbien auch moderiert. Bei Hari Mate Hari hat er auch mitgeschrieben, ist auch Zweiter geworden, also aus der Region, der Ralf Siegel. Vom Balkan.
Genau, vielleicht ein bisschen erfolgreicher, oder?
Ja, ein bisschen cooler vor allem.
Ein
bisschen cooler. Okay, Selma, vielen, vielen Dank. Und wir hören jetzt Lane Moje.
Das ESC-Update bei NDR Blue. Just breathe.
Das war Željko Joksimović aus dem Jahr 2004. Damals trat er beim Eurovision Song Contest für Serbien und Montenegro an. So, in unserer gedanklichen Reise steigen wir jetzt mal in einen Hubschrauber und fliegen weiter nach Osten. Und dann irgendwann kommen wir in unserer geistigen Reise in Armenien an. Und dort wurde 1993 Masbet Movsisian geboren. Hallo, Masbet.
Hi.
Ja, du bist in unserem Podcast auch kein Unbekannter. Ja, du bist Journalist beim Westdeutschen Rundfunk, arbeitest dafür die Redaktion Quarks. Aber schon seit 2017 und 19 arbeitest du auch über den Eurovision Song Contest. In diesem Jahr warst du Mitglied im ARD-Pool vom Eurovision Song Contest, hast also für die ARD-Radiosender aus Malmö berichtet. Du bist in Armenien geboren, aber mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen oder so, ne?
Genau, richtig. Ja, damals mit meiner Familie sind wir erstmal nach Hamburg tatsächlich. Da bin ich auch aufgewachsen. 14 Jahre lang habe ich da gelebt und wohne aber mittlerweile in Köln.
Und ja, okay, das ist dann ja auch schon eine lange Zeit. Dann bist du ja schon 25 Jahre, wenn ich es mal kurz überschlagen habe, in Deutschland. Und guckst ja auch dann seit der Jugend immer den Eurovision Song Contest. Und dann sahst du immer, wenn du da vom Fernseher saßt, und zumindest seit 2006 konntest du dann auch immer Armenien hier im Fernsehen sehen. Hat dich das gefreut?
Ja, genau. Tatsächlich war auch Armenien damals der Grund, dass ich das erste Mal den Eurovision Song Contest geguckt habe, weil ich kannte das vorher gar nicht. Und meine Eltern haben das im armenischen Fernsehen dann hier in Deutschland geguckt. Und ich habe das gesehen und ich war begeistert, aber auch etwas verschreckt, weil damals Lordi ja gewonnen hat. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Aber irgendwie hat mich das einfach richtig gekriegt und seitdem jedes Jahr ein Riesenfest.
Und lass mich raten, weil als es darum ging anzurufen, habt ihr kurz aufs Erste umgeschaltet, um in Deutschland mitmachen zu können.
Ja, natürlich. Wir haben auch seitdem jedes Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben tatsächlich. Ich werde keine Summe nennen, weil meine Freunde sind jedes Mal geschockt, wie viel Geld ich da jedes Mal ausgebe, um für Armenien anzurufen. Ja,
ja, aber das Phänomen kenne ich auch von allen Leuten, die so eine binationale Vergangenheit haben, dass dann immer schön umgeschaltet wird, zu Hause geguckt wird, aber dann in Deutschland gevotet. Das ist ja auch vollkommen legitim so. Du bist jetzt sozusagen ein Teil der armenischen Diaspora, muss man sagen. Armenien verbindet man ja immer damit, dass sie ja viel mehr Leute im Ausland haben als im Inland. Ich glaube, Armenien hat so drei Millionen Einwohner und allein 5 Millionen Armenier leben überall auf der Welt zerstreut. Bist du hier in Deutschland auch in so einem Netzwerk von armenischen Freunden?
Tatsächlich seit 1-2 Jahren habe ich immer mehr Armenier auch kennengelernt. Ich muss sagen, das hat leider auch oder vor allem mit dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan zu tun, mit der Vertreibung aus Bergkarabach, dass ich viel darüber berichtet habe und dadurch dann auch Armenierinnen und Armenier kennengelernt habe. Ich wurde aber auch zu so Veranstaltungen eingeladen, aber auch zu so Jugendtreffs und so weiter. Vorher war ich gar nicht so richtig connected mit Armenierinnen und Armeniern. Ich habe irgendwie über viele, viele Jahre tatsächlich so ein bisschen meine armenische Identität verloren, sage ich mal, gar nicht so den Bezug gehabt zu Armenien und durch diesen Krieg ist das wieder so aufgekommen. Und ja, wie du sagst, ne, außerhalb Armeniens leben wirklich viel, viel, viel mehr Armenier als in Armenien selbst. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann sich so ein bisschen vernetzen kann und über die Heimat, über die Herkunft sprechen kann.
Nun reden wir hier in dieser Podcast-Folge über politische Probleme und du hast den Konflikt zu Aserbaidschan ja schon angesprochen. Armenien und Aserbaidschan, Nachbarländer, aber eigentlich kulturell ganz unterschiedlich. Ja, Aserbaidschan eher so kulturell in die Richtung Türkei orientiert und Armenien ja mit einer ganz anderen Religion und eher eine Connection auch zu Russland noch. Mit dem Blick, den du auf Armenien hast, wie wichtig ist es Armenien da bei diesem Wettbewerb eine gute Rolle zu spielen?
Es ist sehr, sehr wichtig für Armenien, beim Eurovision Song Contest eine gute Rolle zu spielen, aber schon seitdem sie mitmachen. Das hat nicht erst seit ein paar Jahren angefangen, sondern schon immer. Für viele Menschen in Deutschland ist es ja so, dass sie den Song Contest gucken, aber eigentlich eher nur so Spaß oder so ein bisschen Diskussion mit verbinden. Und für viele Menschen aus anderen Ländern, eben gerade aus kleineren Ländern, aus Ländern, die in Konflikten sind, ist das eine riesige Bühne, um sich eben zu zeigen, um seine Kultur, seine Sorgen, seine, ja, ganz viele Dinge eben der Welt zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen. Und Armenien ist ein sehr kleines Land. Viele Menschen kennen Armenien überhaupt gar nicht. Und erst wenn sie Song Contest gucken, sehen sie, ach, da ist er, so ein kleines Land. Ah, okay, alles klar. Und manchmal höre ich auch von Leuten, die ich irgendwo kennenlerne auf irgendwelchen Partys oder sonst was, so, ah ja, dieses eine Lied da, dieses lustige Lied dieses Jahr, wo die so rumgesprungen sind. Ach, das war Armenien. Ah ja, habe ich geliebt. War mein Lieblingslied. Und so kriegen sie so eine Connection zu einem Land, mit dem sie erstmal gar nichts zu tun haben. Und das ist natürlich für so kleine Länder wie Armenien, die gerade auch in solchen Konflikten sind und eben die Aufmerksamkeit sich wünschen und suchen auch von der Weltgemeinschaft, eine super Möklichkeit.
Ja, mit insgesamt 8 Platzierungen unter den besten 10 gehört Armenien zu den erfolgreicheren Ländern im Wettbewerb, fast zu den erfolgreichsten Ländern. Also da bist du ja natürlich auch als ja, Deutscher mit armenischen Wurzeln erfolgsverwöhnt. Ja,
ja, ich sag auch immer, wenn ich beim Song Contest bin, eher, dass ich aus Armenien bin, muss ich dazu sagen. Also wenn Deutschland ein besseres Lied hat, sage ich, ich bin aus Deutschland. Und wenn Armenien ein besseres Lied hat, sage ich, ich bin aus Armenien. Also ich nutze dann immer so die beiden Herkünfte, die ich habe, so ein bisschen in dem Moment, wo es das bessere Lied gibt.
Nun schwelt seit Anfang an der Teilnahme ja dieser Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und da geht es um die umstrittene Region Bergkarabach. Da gibt es auch aktuell einen Krieg. Also Armenien und Aserbaidschan waren noch zwei Länder, die während des ESC eigentlich ja noch im Krieg waren, muss man so sagen. Diesen Konflikt können wir jetzt hier in dieser Sendung nicht aufarbeiten. Aber wie kriegst du das denn mit? Wie ist denn deine Perspektive drauf? Beispielsweise, wenn du jetzt, man trifft ja vor Ort nicht so viele Fans aus Aserbaidschan, aber hast du schon Leute aus Aserbaidschan getroffen? Und wie war dann das Verhältnis so auf Fanebene? Gab es die Konflikte da auch?
Tatsächlich habe ich selbst dieses Jahr zumindest keine aserbaidschanischen Fans getroffen. Ich habe ein paar wenige Armenier getroffen, weil ich halt die Flagge gesehen habe und sie dann angesprochen habe auf Armenisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde, wenn ich eine aserbaidschanische Flagge sehen würde. Ich meine, ich fand das Lied nicht so schlecht, aber ich weiß einfach aus der Vergangenheit, aus anderen Situationen, dass es eben dann zu unnötigen Diskussionen, sage ich mal, gekommen ist, wo dann die Musik ganz weit in den Hintergrund gerückt ist. Und das möchte ich dann auch in dem Moment nicht. Ich bin da, um eine gute Zeit zu haben. Und deswegen suche ich da jetzt auch nicht aktiv dann irgendeine Diskussion. Ich meine, es gab diesen Krieg. Mittlerweile ist es da viel ruhiger, weil diese Region wurde eben jetzt endgültig eingenommen von Aserbaidschan. Man versucht da jetzt irgendwelche Friedensverhandlungen zu machen, damit es in Zukunft nicht immer wieder zu solchen Kriegsausbrüchen kommt. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass es jetzt irgendwie wirklich einen Frieden geben kann in dieser Region. Und deswegen suche ich jetzt beim Song Contest nicht irgendwie den Konflikt mit anderen Aserbaidschanern. Aber ja, wenn das dann eben passiert, dann ist das so. Dann würde ich dem jetzt auch nicht weglaufen oder so. Aber ja, das schwillt dann immer so ein bisschen mit. Habe ich auch gemerkt, dass dieses Jahr, als ich da war und dann auch die Künstlerinnen und Künstler aus den jeweiligen Ländern, aus Armenien und Aserbaidschan interviewt habe, dass da auch ja sehr versucht wurde, aus dem Weg zu gehen und sehr dieses United by Music in den Vordergrund zu rücken. Denn man möchte halt einfach nicht so wirklich darüber reden beim Song Contest.
Ja, diese Zurückhaltung wurde in diesem Jahr ja nicht bei allen Ländern geübt. Insofern ist das ja auch schon, wenn man bedenkt, ne, wie verfeindet die beiden Länder sind, dass man das Thema dann ausklammert, ja eigentlich auch schon in gewisser Weise ein Erfolg der Höflichkeit und des Respekts.
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Man hat ja auch bei Israel gesehen, viele haben das Bedürfnis, darüber zu reden, was da passiert, ihren Unmut irgendwie auszusprechen. Aber natürlich ist auf der anderen Seite das vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ort dafür. Und ja, muss man vielleicht außerhalb dieser Veranstaltung das machen und diesen Moment eben, wo es mal einmal im Jahr diese Möglichkeit gibt, wo man den Fokus auf Musik legt, dann vielleicht sich auch bemühen, dass man das auch so umsetzen kann.
Ja, also seit 2010 haben sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig keine Punkte mehr gegeben. Ja, es gab mal 2 Jahre, wo es tatsächlich aus Armenien Punkte für Aserbaidschan gab. Aus Aserbaidschan gab es noch nie Punkte für Armenien. Und ja, auch bei den letzten Veranstaltungen, die Zahlen, die publiziert sind, da ranken die Juroren das gegnerische Land immer auf Platz 24 und 25, obwohl das bestimmt nicht immer die schlechtesten Songs sind. Hast du dafür Verständnis aus der Sicht hier eines Diaspora Armeniens in Deutschland, der demokratische Gepflogenheiten gewohnt ist?
Nee, leider gar nicht. Also ich bin auch so, dass wenn mir das aserbaidschanische Lied gefällt, dass ich die auch in meiner Eurovision-App oder unter Freunden oder so auch hoch ranke und das auch irgendwie offen kommuniziere. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man Juror ist und in dem Land lebt, weil diese Punkte werden ja auch veröffentlicht und auch wie die Jurymitglieder jeweils gewotet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht das anders voten würden, wenn sie anonym bleiben würden. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke einfach, dass sie vielleicht Sorge haben, irgendwelche Anfeindungen zu erleben, gerade in Aserbaidschan, was ja sehr stark auch die öffentliche Meinung kontrolliert. Aber ja, von armenischer Seite ist es ja auch so, dass die jetzt keine Punkte da wirklich geben. Ich finde das nicht schön. Ich meine, man kann ihnen das nicht vorschreiben. Das ist ja so, sie haben ja eine freie Wahl. Aber gut, ich sag mal so, aus Deutschland gibt es auch immer ähnliche Punkte an Nachbarn und so weiter oder eben gar keine an gewisse Länder. Ja, ich würde mir wünschen, dass da wieder oder endlich mal wirklich die Musik im Vordergrund steht und eben nicht sowas.
Es ist ja auch schwierig für Fans, weil die viele Entscheidungen werden ja tatsächlich auch von den Sendern getroffen. Beispielsweise den Song von Armenien von 2005, diese Band Genealogy, die Face the Shadow, das war ja ein politischer Song über, ja, worüber eigentlich, erinnerst du dich dran? Worum ging es da nochmal?
Ja, 2015 war das. Das war quasi 100 Jahre nach dem Völkermord an die Armenier durch das Osmanische Reich damals, die heutige Türkei. Die Band wollte ja darauf aufmerksam machen. Die mussten, meine ich, auch den Titel und irgendwas auch vom Lied nochmal ändern, weil das eben zu politisch war. Der hieß vorher Don't Deny. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, ob der immer noch Don't Deny hieß. Genau, und da ging es halt genau darum, dass man das nicht leugnen soll, dass das aufgearbeitet werden muss, dass die Türkei dazu stehen soll. Und die Sängerinnen und Sänger dieser Band waren eben aus ganz vielen Teilen dieser Welt. Also die haben sich dann zusammengetan, und um eben zu zeigen, hey, Armenier sind seitdem halt so verstreut, wir sind überall, aber irgendwie eint uns eben immer noch dieses Trauma. Und auf der Bühne gab es eben auch so eine Weltkarte, und die haben sich dann jeweils in eine Ecke dann hingestellt, wo sie jeweils auch herkommen, um so ein bisschen Einigkeit, gemeinsamen Leid, sage ich mal, so ein bisschen zu symbolisieren.
Mhm. Ja, okay, das ist so eine Kopfgeburt der Planenden gewesen. Eine Top-10-Platzierung gab es dafür natürlich dann am Ende nicht, weil musikalisch war das dann eben nicht so ausgereift, das Konzept. Im Jahr darauf ist Iveta Murkutschian, die wohnt ja hier in Hamburg, für Armenien ins Rennen gegangen, und im Semifinale wurde ihr dann die Flagge von Bergkarabach auf den Schoß gelegt, und da gab es auch eine Verwarnung für Armenien und wurde auch gedroht, disqualifiziert zu werden bei Wiederholung. Also die armenische Delegation spielt das politische Spiel aber auch ab und zu und treibt es dann so auf die Spitze, ne?
Ja, absolut. Also das ist ja irgendwie so von beiden Seiten. Ich befürworte das absolut gar nicht. Ich halte das auch für nicht so sinnvoll, weil die Menschen, die halt Song Contest gucken wollen, eben Song Contest sehen und keine politischen Debatten. Ich meine, was bringt ihr das auch? Das bringt absolut gar nichts, in dem Moment diese Flagge zu zeigen und damit irgendwie zu symbolisieren, ja, Bergkarabach gehört zu Armenien. Das kann man außerhalb jederzeit tun. Aber bei diesem Event finde ich, gerade als Künstlerin und Künstler sollte man sich eben darauf berufen oder zusammenkommen und sagen, hey, wir wollen hier Musik machen und eben die Menschen mit unserer Musik berühren und mitnehmen und eben nicht mit politischen Messages. Dafür gibt es außerhalb Raum. Ich meine, dieses Jahr, als ich jetzt die Künstler jeweils interviewt habe, die zwei aserbaidschanischen Sänger, die hatten halt auch, also der eine hatte ein Militäroutfit an, und die haben gesagt, das sei ein modernes Outfit, was halt einfach ein Camouflage-Outfit war. Das sind so Sachen, wo ich mich auch so frage, so why, einfach why, das muss halt nicht sein. Aber gut, außer dass die jetzt da verwarnt werden, glaube ich, gab es jetzt auch noch nie so krasse Konsequenzen, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ja, aber ich finde, die Tendenz ist irgendwie klar. Ja, die Fans und letztlich auch wir Journalisten, die ja auch uns sehr für diesen Wettbewerb begeistern, würden uns wünschen, dass solche Spielchen unterlassen bleiben. Aber man hat eben nicht alles in seiner Hand.
Vielleicht noch einen Gedanke.
Mhm.
Es ist halt auch so, also ich meine, ich bin da kein Fan von. Auf der anderen Seite kann ich das aber auch ein bisschen verstehen, dass man, wenn da gerade der Fokus so eine Riesenaufmerksamkeit auf einem liegt, dass man dann diese Möglichkeit eben nutzen will, diese Message loszuwerden. Wie gesagt, ich finde das nicht ganz richtig, aber ich kann das nachvollziehen, dass man das gerade machen möchte. Und ich meine, in diesem Jahr haben wir ja auch gerade gesehen, wie viel Unmut auch bei ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern über Dinge da ist, die in dieser Welt passieren. Und sie, ich meine, ne, einige haben ja auch da gab es ja Gerüchte, dass einige sich irgendwie zurückziehen wollen aus dem Event oder andere Dinge. Also es gibt immer wieder sowas. Also ich glaube, es gab jetzt wenige Jahre, wo es mal gar alles mal rund lief. Es gab ja auch schon Jahre, wo irgendwie Telefonleitungen irgendwie blockiert sein sollen oder irgendwie Künstler nicht ganz ausgestrahlt wurden in einigen Ländern. Also es gibt immer irgendwie so Sachen, wo dann einzelne Personen oder eben Sender so ein bisschen Protest ausüben möchten. Das kann ich auch, wie gesagt, teilweise nachvollziehen. Aber ich glaube, wir würden es alle befürworten, wenn wir uns auf die Musik besinnen am Ende.
Vielen, vielen Dank für ja, die Schilderung deiner spannenden Perspektive als ja, Deutscher mit armenischen Wurzeln. Das ist ja das Tolle am ESC, dass man so viele Freunde hat, die, mein bester Kumpel, ja, der ist Grieche, der hat auch zwei Nationen, für die er dann irgendwie unterwegs ist. Und da spürt man immer so toll, dass man dann eben doch Europa auch so feiert und die Gemeinsamkeiten. Und das macht mir besonders Spaß. Vielen Dank, dass du deine Ideen und Gedanken mit uns geteilt hast. Du darfst jetzt auch noch einen Musikwunsch äußern, möglicherweise einen armenischen Song.
Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mir sehr gerne wünschen, Inga und Anush aus 2009, Jan Jan.
Ja, sehr schöner Song, damals Moskau. Ich glaube, die sind damit auch in die Top 10 gekommen. 10. sind sie, glaube ich, geworden.
Mhm, genau.
Ah, klasse. Also jetzt Inga und Anush mit Jan Jan.
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand.
Auf unserer Rundreise durch das ESC Europa und die Konflikte waren wir auf dem Balkan, wir waren in Armenien und Aserbaidschan. Die Konflikte, über die wir da sprechen oder gesprochen haben, hängen alle mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre zusammen. Und auch wenn Russland seit dem Angriff auf die Ukraine vor mehr als 2 Jahren nicht mehr beim ESC dabei ist, ist das mächtige Land immer noch ein Thema. Und deswegen habe ich auch dafür einen Experten, Andreas Brenner, derzeit sitzend in Bonn. Hallo, lieber Andreas.
Hallo, Thomas.
Als wir das Vorgespräch hierfür geführt haben, hast du betont, ich bin aber Deutscher. Ja, ganz nebenbei, alle, mit denen ich hier spreche, sind Deutsche. Ja, es ist ja schön, wie viele unterschiedliche Perspektiven es in Deutschland eben mittlerweile gibt. Aber warum war dir wichtig, das zu betonen?
Na, weil ich ein Journalist, der bei einem deutschen Medienunternehmen arbeitet, bin. Und deswegen ist halt... Klar, ich komme aus Russland, bin dort aufgewachsen, das hörst du vielleicht dann auch wie die anderen. Und, aber wie gesagt, das ist halt wichtig, weil dann über Eurovision Song Contest berichte ich seit vielen Jahren für die Deutsche Welle und das ist ein deutsches Medienunternehmen. Deswegen war es, denke ich mir, interessant zu betonen. Und ich habe einen deutschen Namen, und aber wie meine Freunde witzeln über mich, dann in deinen deutschen Ader fließt das russische Blut oder vielleicht umgekehrt, wie auch immer. Deswegen freue ich mich immer dann über die Erfolge deutscher Teilnehmer beim Eurovision Song Contest. Ich kann mich ganz gut erinnern, als Lena 2010 in Oslo den Wettbewerb gewann, dann lief mein Telefon heiß. Alle meine Freunde, Freundinnen aus Russland, die dann von Barcelona bis nach Moskau in Europa zerstreut worden sind, da haben mich alle angerufen, da wollten sie mehr von Lena wissen, haben gesagt, ja, ich habe bei ihrem Auftritt schon erkannt, dass sie natürlich den Sieg holt. Aber ich bin schon auch älter und da kann ich mich auch an das Jahr 2000 erinnern. Mhm. Und das war das erste Jahr, wo Russland sehr gut aufgetreten ist beim Eurovision Song Contest. Mhm. Also mit dem Lied Solo hat den zweiten Platz geholt. Und gleich danach nach Stockholm war ich in Köln auf einer Party und da alle wussten, dass ich gerade zurückgekehrt bin, dann wollten sie das Lied hören. Da hatte ich meine CD noch mit auch so dann im Gepäck gehabt, wurden dann gleich gespielt und alle haben dann sich über die Frau gefreut, über ihren Auftritt.
Hm. Ja, ganz kurz zu deinem Job, Deutsche Welle. Du arbeitest dafür das russische Programm. Für die Leute, die jetzt nicht so medienerfahren sind, die Deutsche Welle ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, wird von der deutschen Regierung bezahlt. Und was machst du da inhaltlich?
Normalerweise beschäftige ich mich mit Politik und eigentlich mit dem alles, was gerade in Russland, in Europa passiert ist. Das mache ich und das für unsere Online-Seite. Aber einmal im Jahr mache ich dieses Abstecher zum Eurovision Song Contest. Und eigentlich, weil ich bin der festen Überzeugung, ist, dass der Eurovision Song Contest nie der Politik fremd war. Deswegen bin ich auch nicht ganz falsch, wenn ich da bin und über den Eurovision Song Contest berichte. Für das russische, auch für das deutsche Programm.
Hm. Ja, deswegen reden wir ja auch miteinander. Und in der Vergangenheit hast du mich eigentlich immer interviewt, um die deutsche Perspektive von irgendwas zu wissen.
War jetzt wichtig auch dann für die Zuhörer oder Leser in Russland, auch in der Ukraine, zu erfahren. Also was denken die deutschen Journalisten, die deutschen Medienschaffenden über die Teilnehmer aus diesen Ländern, wie das in Deutschland empfunden wird.
Hm. Noch eine kleine persönliche Frage. Wie geht's dir denn in den letzten 2 Jahren, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat und dort ein Krieg begonnen hat, sind Russen in Deutschland ja nicht mehr so beliebt. Bekommst du das mit, auch wenn du auf einer ganz anderen Seite stehst?
Ich glaube nicht, dass ich das mitbekomme. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich so eine gewisse Blase mich bewege, wo dann ich eigentlich mit Gleichgesinnten zu tun habe und dann die Einstellung ist schon klar und deutlich zu diesem verbrecherischen Krieg. Manchmal wundert mich, also wenn ich dann Besucher aus Russland bekomme und auf die Umwege, die jetzt nach Deutschland und nach Europa schaffen, dass manchmal kann ich mich ganz gut erinnern, also an eine Geschichte, wo dann wir an einer Kneipe waren und dann plötzlich, das waren die Kölner, die dann wirklich auch Freunde von mir dazugegangen sind und so wollten ein bisschen vorsichtig erfahren, wie sie jetzt gerade zu der aktuellen Situation stehen. Und ich glaube, sie wären dann nicht so richtig abgeneigt, wenn sie dann ein bisschen Verständnis für die putinische Position gezeigt hätten. Und das hat mich ein wenig dann überrascht. Dann war ich mir, ich glaube auch solche Einstellungen hier. Aber ich persönlich, da habe ich damit eigentlich nichts zu tun.
Na, das ist doch wunderbar. Dass wir in diesem Jahr über Politik sprechen, hängt natürlich mit dem Eurovision Song Contest dieses Jahres in Malmö zusammen. Dort wurde eine Künstlerin ausgebuht. Auch eine russische Künstlerin wurde 2015 in Wien ausgebuht. Polina Gagarina. Nicht, weil sie schlecht gesungen hätte oder ihr Song schwach war, sondern das war eine Retourkutsche der Fans für die Putin-Politik gegen Schwule und Lesben, gegen die LGBT-Community. Da gab es damals ja neue Gesetzgebung. Wie hast du diese Buhrufe damals empfunden?
War ein bisschen schwierig und ich bin eigentlich der Conchita Wurst sehr dankbar, die das wirklich, ich habe dann später mit ihr sprechen können und sie gefragt, weil sie auf die Polina dann zugegangen ist, ob es da so gewollt geplant worden ist. Dann sagte sie, das war geplant, dass ich mit Polina spreche, aber das war nicht geplant, worüber wir sprechen, weil sie dann ein bisschen gerade diese Stimmung im Saal so beruhigt hat, ein bisschen dann auch das Publikum zur Vernunft gebracht hat. Und eigentlich war es auch ein bisschen skeptisch, weil es die Polinas Auftritt damals in Wien betrifft, weil das war so eine ziemlich ein wenig kitschige, pathetische Hymne, aber wenn wir ehrlich sind, die ist eine tolle Sängerin, hat sehr gut gesungen um ihr Leben fast. Das ist wirklich eine der besten Auftritte, die ich von ihr erlebt habe. Nur im Nachhinein vielleicht bereue ich nicht, dass sie ausgebucht worden war. Also bei den letzten sogenannten Präsidentschaftswahlen in Russland war sie in Putins Team und hat ihn unterstützt. Und jetzt auch unterstellt sie auch der EU-Sanktionen, gerade wegen der Unterstützung von Putin.
Sie unterstützt Putin und die Politik Russlands derzeit. Das machen ja nicht alle Künstlerinnen und Künstler in Russland. Und das ist da natürlich eine ganz schwierige Situation. Das ist für einen selbst hier, der in einer Demokratie lebt. Natürlich kann man das nicht 100%ig sich einfühlen, in welcher Drucksituation man ist. Aber nicht alle haben sich angepasst. Die Band Little Big mit dem Song Uno, die waren 2020 dabei bei dem Wettbewerb, der dann ausgefallen ist. Die sind ausgewandert, die sind ins Exil gegangen, die leben jetzt in den USA. Wie verhalten sich dann die anderen ESC-Größen, Sergej Lazarev, Kirkorov und so weiter?
Kirkorov war schon immer linientreu, gut, da äußert sich nicht so richtig und dann es bleibt in Russland. Der aber war mit dem Gewinner von 2008 für Russland, mit dem Belang bei diesem berühmten Almost Naked Party in Moskau. Da wurden sie zum Teil verbannt und mussten dann irgendwie ihr Schuld bezahlen, die besetzten Gebieten dann, so wie Kirkorov, dahin fahren und ein Konzert geben. Das Belang wurde dann von seiner Managerin rausgeholt aus dieser Geschichte, war aber schwierig für die. Sergej Lazarev kann mich ganz gut erinnern, als der Krieg ausgebrochen ist, da hat ein Post gepostet, wirklich Antikriegspost, und dann auf Instagram wurde dafür sehr gehatet, hat sehr viele Kommentare, negative Kommentare gesammelt, hat dann wirklich zeitweise sein Instagram-Profil geschlossen. Aber dann einige Monate später wieder mal war aktiv auf Social Media, gibt Konzerte in Russland und äußert sich einfach nicht. Die anderen, Little Big hast du schon genannt, die sind dann emigriert. Manisha, die Teilnehmerin von 2021, eine tadschikischstämmige Künstlerin, die auf der Spitze der MeToo-Bewegung ein Lied über die Frauenemanzipation gesungen hat, die bekam danach fast Auftrittsverbot in Russland wegen auch ihrer Antikriegsfaltung und auch die Unterstützung für LGBTQ+-Menschen. Und ist aus der russischen Kulturszene praktisch verbannt.
Russland macht bei den Olympischen Spielen nicht mit, Russland macht beim Eurovision Song Contest nicht mit. Spielt denn der Eurovision Song Contest in Russland medial gar keine Rolle mehr oder wird das schon betrachtet und bewertet?
Das wird schon betrachtet und bewertet. Klar, es wird dann nicht ausgestrahlt, das kannst du nicht im russischen Fernsehen sehen, aber Gott sei Dank zu Zeiten des Internets können wir das tun. Das tun auch viele Menschen in Russland, viele junge Menschen vor allem auch in Russland. Aber das wird auch dann von Politik auch stilisiert oder nicht stilisiert, sondern zum Thema gemacht und dann Eurovision Song Contest als eine perverse Veranstaltung stilisiert, so ein Zeichen für Gay-Europa, wie das genannt wird. Ein Beispiel, wie die Propaganda wirkt. Ich habe auch eine Tante in Russland, die eine Musiklehrerin ist und deswegen konnte durchaus die Talente von Nehmer gut schätzen. Aber dann sagt sie, ja, was soll aber dieses Röckchen? Und das zeigt für mich, wie intolerant auch die Gesellschaft jetzt geworden ist. Das wird dann auch von russischen Propagandisten sehr gut aufgefangen. Und dann werden solche Auftritte wie von Finnen beim letzten Eurovision Song Contest mit No Rules, mit diesem Nakedai da auf der Bühne, das wird dann ein vollkommener Anlass für das Staatsfernsehen, um zu zeigen, wie schlecht, wie pervers dieser Wettbewerb ist.
Ja, wie sittlich verkommen die Gay-Kultur in Westeuropa ist.
So ungefähr.
Viele Länder, die in der EU sind, aber auch einige, die beim Eurovision Song Contest teilnehmen, haben noch recht enge Beziehungen zu Russland. Gibt es da irgendeine Form von Einflussnahme von russischer Seite aus?
Nein, ich glaube, jetzt ist kaum möglich, das sowas zu machen. Und wobei, es gibt dann interessante Verwirrungen. Also die georgische Sängerin vom letzten Eurovision Song Contest, die war einige Jahre zuvor beim russischen Fernsehen und wollte bei den Talentshows dort teilnehmen, war ziemlich gut platziert, musste dann aber später dann klar eine Erklärung dann abgeben, dass was der Grund war und warum sie das gemacht hat und dann auch einfach auch politische Position beziehen und sagen, was sie von diesem Krieg hat. Deswegen diese Zusammenarbeiten, Kollaborationen, die dann früher stattgefunden haben, die gehen jetzt zum Teil zu Bruche. Also Kirkorov, also wenn ihr das schon, der Name ist schon gefallen. Wenn wir daran denken, der hat mal Ani Lorak für die Ukraine unterstützt und die hatte den zweiten Platz geholt und der war sie eine große Konkurrenz zu Dima Bilan. Das sind oder der da auch die moldawische Auftritte unterstützt hat. Das ist alles passiert.
Dann haben wir das Thema, glaube ich, so ganz gut abgehandelt. Aber lass doch uns mal eine positive Perspektive rauskitzeln. Russland hat am Wettbewerb teilgenommen von Mitte der 90er Jahre eben bis 2021 dann am Ende. Wie würdest du den künstlerischen Beitrag Russlands zum ESC bewerten? Ja, womit hat Russland diesen Wettbewerb auch bereichert, muss man sagen?
Also wenn wir einfach allein an die Platzierungen Russlands denken, also das waren so viele Top-10-Platzierungen in diesem knappen Vierteljahrhundert, das ist schon ein toller Beitrag. Es gibt dann unvergessliche Auftritte, denken wir an die Buranowski-Babuschkin in Baku, das war eine tolle Geschichte doch. Denken wir an Sergei Lazarev, der hat toll gesungen und das waren wirklich tolle Leistungen auf der Bühne, auch technisch. Auch Tattoo war nicht uninteressant. Polina Gagarin haben wir ernannt, künstlerisch auch eine gute Leistung. Auch ein paar anderen Gruppen, die vielleicht für westliche Zuschauer nicht so bekannt sind, aber Mumme Troll und so weiter, die dann auch in Russland auch ziemlich starke Karriere gemacht haben, die waren alle dabei und die haben dann gesungen und auch Kirkorov, gut, bei allen die ganzen schrillen Gestalt dieser Persönlichkeit, der hat auch unheimlich zur Popularität des Eurovision Song Contest in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetländer beigetragen. Hat wirklich Beiträge in Moldau, für Moldau, Belarus unterstützt, für die Ukraine unterstützt. Und das finde ich toll, dass es so möglich war. Und das zeigt eigentlich, wie groß das Potenzial dieses Landes ist, wenn man die Möglichkeiten hat, sich frei zu entfalten. Und dann Little Big, das ist natürlich ein internationales Projekt, das alle nationalen Rahmen sprengt und eigentlich für mich das Bild ist von einem freien, unabhängigen, kreativen Russland, das immer noch da ist, aber jetzt schwere Zeiten hat.
Ja, schade, schade eigentlich, ja. Also wenn man an die Menschen und an die Künstler denkt und die Politik mal wegschiebt, dass diese Vielfalt so ein bisschen jetzt auch beschnitten ist, dadurch, dass Russland gerechterweise meines Erachtens nicht mehr teilnehmen darf.
Da bin ich voll dabei. Das können wir nicht ändern.
Wir sind jetzt auch schon, vielen Dank, am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und du hast jetzt den großen künstlerischen Bogen ja von den 90er Jahren bis nahezu heute gespannt. Welchen Song daraus sollen wir jetzt bei ESC Update spielen?
Dann machen wir natürlich Una von Little Big. Das ist das, was mich am meisten anspricht, weil ich das wirklich ein fast geiles Song finde und lustig und durchaus große Chancen auf den Sieg hatte. Deswegen hat das Lied verdient, auch wegen der Position der Künstler, hat das Lied verdient, hier gespielt zu werden.
Oh, da stimme ich dir zu. Ich habe hier oft im ESC-Update schon die Meinung vertreten, dass die Gruppe Little Big mit Uno eventuell den ESC damals in Rotterdam gewonnen hätte, wenn er dann stattgefunden hätte. Andreas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Bonn.
Paka. Tschüss.
Tschüss.
ESC-Update. Geschichte und Geschichten rund um den Eurovision Song Contest. I'm gonna call you my sweet signorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now.
Politik beim ESC, das ist heute unser Thema und dabei interessiert mich die Frage, was macht das mit den Fans und was mit den Künstlern? Wir haben über die Lage auf dem Balkan gesprochen, im Kaukasus, in Russland und bei all diesen Gesprächen stand natürlich, wie man sagt, ein Elefant im Raum. Ja, ein Problem, das ganz offensichtlich ist, aber nicht thematisiert wird. Uns ist allen klar, eigentlich reden wir über den jüngsten ESC in Malmö, der komplett überlagert wurde von der Diskussion über den Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel im vergangenen Oktober und die Reaktion Israels auf diesen Terror. Auch zu diesem Thema habe ich einen Gesprächspartner mit einer besonderen Perspektive, und zwar Alexander Schmidt-Hirschfelder aus Berlin. Hallo, lieber Alexander.
Hallo Thomas, grüß dich.
Alexander, du bist quasi wie ich, seit Jahren ESC-Fan und Radiojournalist beim RBB. Und in diesem Jahr hast du für die Radiosender der ARD aus Malmö berichtet. Und das Besondere an deiner Perspektive ist deine Religion. Du bist jüdisch und hast auch Familie in Israel.
Das ist genau richtig. Und eigentlich war das für mich auch in der Berichterstattung nie Thema und sollte auch nie so richtig Thema sein. Aber in diesem Jahr, du hast natürlich schon angedeutet, war dieser ESC eben ein besonderer. Und der Nahostkonflikt, gerade der Streit um Israel, sollen die teilnehmen, wie dürfen sie teilnehmen, hat ziemlich viel überlagert. Und das war auch dann für, ich sag jetzt mal, einen Profi wie mich, der den ESC an sich ja aus Fanperspektive total liebt, eine ganz schön dilemmatische Angelegenheit.
Ja, darüber reden wir gleich ganz ausführlich, doch vorab schon mal so ein bisschen zur Einordnung, wenn du auf die lange, reiche Geschichte Israels beim ESC zurückguckst. Mit welchen Gefühlen begleitest du generell die Songs und Künstler aus diesem Land?
Na, es ist immer so eine zweischneidige Sache, oder sagen wir mal, es sind so zwei Stränge, an denen man das so verfolgt. Das eine ist überhaupt die Begeisterung in Israel für den ESC. Das merkt man auch in den Beiträgen, die sie immer schicken. Israel hat natürlich eine tief sitzende europäische Geschichte auch. So gut wie jeder, der dort lebt, hat irgendeine Anknüpfung an Europa, kommt vielleicht selber aus Europa, hat auf jeden Fall europäische Vorfahren, jedenfalls ganz, ganz viele von ihnen. Und deswegen ist auch diese Nähe zur Eurovision so stark. Und ich finde, das merkt man eben auch diesem Land an. Es ist eben dann doch da ein Teil von Europa oder sagen wir mal von der Eurovisionsfamilie. Und dieser andere Strang aus meiner Sicht ist der, für Israel ist es enorm wichtig, dabei zu sein, dabei sein zu dürfen. Denn es ist auch ein Zeichen, das ist normal. Wir gehören dazu. Wir sind existent im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Existenz auch in einem, sage ich mal, das sage ich mit allem Respekt als ESC-Fan, so einem lapidaren Zusammenhang wie der Eurovision, das ist unheimlich wichtig. Und deswegen ist es für mich auch immer so ein bisschen extra aufregend. Ich kann mich auch manchmal über die Songs oder über die Beiträge aufregen. Die finde ich nicht immer alle toll. Aber ich gucke da noch ein bisschen anders an, als wenn es jetzt meinetwegen der montenegrinische oder der norwegische Beitrag wäre.
Ja, die Kollegen mit Kolleginnen, die mit denen ich jetzt bislang gesprochen habe, die haben halt alle eine Migrationsgeschichte und deswegen drücken die immer tatsächlich für zwei Länder oder drei Länder die Daumen. Und für Israel ist es ein halber oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, ein halber, ganz gut. Ich sag mal, ich bin so opportunistisch, wenn es zum Beispiel jetzt das Jahr 2018 wäre und netter Barzilai tritt an mit Toy, dann drücke ich schon sehr viele Daumen, die mir zur Verfügung stehen, weil ich auch weiß, ja, da ist eine gute Chance, dass wir in Anführungszeichen diesmal gewinnen wieder. Das dann schon. Aber wie gesagt, das kommt so ein bisschen drauf an, da bin ich etwas opportunistisch drauf, aber mit neutralem Blick gucke ich da nie. Das auf jeden Fall nicht.
Ja, du bist, glaube ich, in Düsseldorf 2011 zum ersten Mal beim ESC gewesen, danach genau. Einige Male und jetzt eben in Malmö auch noch auf professioneller Ebene, aber auch natürlich warst du auch in der Halle. Wie hast du das ja als Fan dieser Veranstaltung empfunden?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe schon beim Einlass hektisch überall geguckt, ist hier irgendein Fan mit einer israelischen Fahne? Sind irgendwelche Israel-Unterstützer als solche erkennbar? Und es waren sehr, sehr wenige. Also ich bin mit einem anderen Gefühl diesmal reingegangen als vorher. Ich will nicht sagen Angst, aber mir war mulmig. Es war nicht so diese übliche ESC-Entspannung, dieser Safe Space, der es ja eigentlich ist, wo ja wirklich jeder und jede dabei sein kann. Jeder darf und jede darf sein, was er sie sein möchte, zeigt sich ja auch im diesjährigen Siegertitel. Aber diesmal war es eben ein bisschen anders. Und als dann, ich war bei der Generalprobe fürs Finale am Freitagabend da, wo dann alle Finalteilnehmer also dabei waren und eben auch Eden Golan für Israel. Und als schon die Postcard eingespielt wurde und jetzt klar war, jetzt wird die Bühne für sie aufgebaut, sie kommt auf die Bühne, ihr Team kommt auf die Bühne, als da schon das Pfeif- und Buh-Konzert anfing, das war ein Gefühl, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das hatte ich noch nie beim ESC und das hat sich nicht gut angefühlt. Da ist für mich auch ein bisschen was zerbrochen an der Stelle, weil diese sonst sehr inklusive Veranstaltung hat an der Stelle für mich da einen groben Fehler gemacht. Es gab auch Jubel für sie, ja, aber in der Halle, und das hat man ja im Fernsehen nicht so ganz so auf die gleiche Weise mitbekommen, hat man gemerkt, lautstark war vor allen Dingen der Anti-Israel-Block. Und das hat schon auch was bei mir hinterlassen. Also ich würde sagen, ich bin da mit einem ziemlich flauen Gefühl wieder rausgegangen hinterher und dachte mir, ist das gerade noch mein ESC? So richtig ist es das nicht.
Ja, die Tatsache, ich stimme dir da voll zu, dass Künstler nicht ausgebuht werden, aber einige Leute verstehen das nicht und glauben, sie könnten sich in dem Publikum über die Politik der israelischen Regierung beschweren. Findest du das legitim, da irgendwo seinen Frust auch mal rauszulassen?
Ich finde das Forum so falsch. Ich finde ehrlich gesagt, der ESC mit seiner Grundidee, wir kommen da alle zusammen, ist doch genau das Gegenteil dessen. Wir wissen doch gar nicht, wofür Eden Golan politisch steht. Wir wissen doch gar nicht, wofür die israelischen Fans stehen. Vor allen Dingen, das ist doch alles nicht so ein großer jüdisch-zionistisch-israelischer Block. Also auch ich möchte natürlich hier keine Politik verbreiten, aber auch ich habe meine spezielle Haltung zu dieser aktuellen Regierung in Jerusalem. Und das, glaube ich, das war auch das, was für viele, mit denen ich so gesprochen habe, aus der israelischen Community und aus der jüdischen, das Problem, dass man so, ich sage jetzt mal überspitzt, in moralische Geiselhaft genommen wird, dass der israelische Beitrag jetzt quasi der vorgespielte Gaza-Krieg sei. Und das fand ich unheimlich schwierig, gerade weil doch der ESC und mit allem, wofür er steht, eigentlich das Gegenteil der aktuellen israelischen Regierung und Ideologie ist, hätte ich gedacht, dass muss man doch hier mit offenen Armen empfangen und sagen, wir stehen menschlich auf eurer Seite, wir wissen auch, dass ihr Leid erfahren habt, aber wir haben natürlich auch große Schwierigkeiten, wie ich persönlich ja auch, mit dem, was wir täglich aus dem Gazastreifen sehen. Das macht mir ja keine Freude und ich glaube auch keinem Israeli macht das wirklich Freude, der nur ein Herz in seinem Körper schlagen hat. Und deswegen war ich so enttäuscht darüber, dass das die menschliche Ebene nicht gesucht wurde, die sonst, wo es ja immer heißt, ESC, du darfst sein, du bist, was du bist, jeder ist hier akzeptiert. Das war mir zu kurz gesprungen an der Stelle und ich finde, da hat der ESC oder einen großer Teil der Community leider auch aus meiner Sicht moralischen Fehler begangen.
Ja, das war ehrlich gesagt auch die Motivation für diese Sendung für mich, dass wir vielleicht zu den Wurzeln zurückkehren und versuchen auch immer die Perspektive der Fans und der Künstlerinnen und Künstler einzunehmen, um zu verstehen, ja, wie gemein das auch war, diese arme Eden Golan da auszubuhen und dass ich durchaus Verständnis habe, wenn man sein Mitleid zeigen will mit den Gräueltaten, die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erleiden muss, aber man muss auch das richtige Forum besuchen, um dem Ausdruck zu verleihen.
Ja, und ich finde, es hat ja Demonstrationen vor der Halle gegeben, es hat Demonstrationen in den Tagen vorher in Malmö gegeben. Das ist alles okay. Und man kann ja auch sagen, ich habe irgendwie ein Problem damit, dass Israel dabei ist, weil hier wird vielleicht irgendwas unter den Teppich gekehrt. Das ist nicht meine Haltung, aber ich kann verstehen, dass man diese Perspektive hat. Und die kann ich in einer Demokratie, gerade in einer inklusiven Veranstaltung wie dem ESC, vollkommen verstehen. In der Halle finde ich, wenn ich Israel total doof finde und da überhaupt nichts mit zu tun haben will, dann gehe ich raus. Das haben auch einige gemacht tatsächlich. Das finde ich dann noch konsequenter, dann zu sagen, okay, diese 3 Minuten sind jetzt nichts für mich. Bitte, dann macht es so. Aber wie gesagt, das war für mich einfach zu aggressiv. Und ich glaube nicht nur Eden Golan, die natürlich ganz besonders, aber viele in der Halle, die aus Israel kamen oder eben doch eine andere Perspektive zu diesem Land, zu seinen Beiträgen haben, waren zum Teil auch wirklich traumatisiert ob dieser Veranstaltung.
Man merkt, du kannst total gut über diese ganze Veranstaltung reden und über deine Perspektive. Du warst aber ehrlich gesagt nur meine dritte Wahl, zu diesem Thema zu sprechen. Wir kannten uns ja gar nicht, lernen uns jetzt hier sozusagen in dem Gespräch kennen. 2 Gesprächspartner, die ich vorher angefragt habe, die ich ja persönlich kenne, haben mir abgesagt. Du redest jetzt als jüdischer Mensch in Deutschland offen mit deinem Namen. Hast du Verständnis oder kannst du dir vorstellen, warum ich 2 Absagen kassiert habe?
Ja, du hättest mit mir fast die dritte bekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe auch kurz überlegt, will ich das überhaupt? Ich bin in dieser Funktion nie irgendwo vor ein Mikrofon getreten bislang. Offen gestanden ist mir auch jetzt ein bisschen komisch, neu im Magen. Das ist für mich auch etwas Neues und ich will auch eigentlich mich und das, was ein Teil meiner Identität ist, auch gar nicht so breit treten. Aber ich habe andererseits jetzt auch für mich entschieden, es ist so schwierig alles und ich glaube, wir müssen alle miteinander wieder mehr den Dialog suchen, dass es vielleicht auch selbst in diesem Anführungszeichen etwas läppischeren Zusammenhang, und ich sage das auch hier nochmal mit vollem Respekt dem ESC gegenüber, auch hier sozusagen einen Dialog-Anknüpfungspunkt bieten möchte. Kommen wir doch alle ins Gespräch miteinander, hören wir die Perspektiven voneinander, und das war für mich dann die Triebfeder. Ansonsten probiere ich mich eigentlich da sehr zurückzuhalten, zumal auch bei dem Sender, wo ich arbeite, ich in einem Nachrichtenprogramm arbeite und da spielen die Menschen, die die Dinge präsentieren, also ihre Persönlichkeiten, ihre Hintergründe, eigentlich gar keine Rolle.
Ja, und das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Die Angst, die sich da mit den beiden Absagen und deiner zum Glück nicht ausgesprochenen Absage verbindet, ist die Angst vor ja, antisemitischen Hass, der auf einen denn einschlagen könnte, oder?
Ja, und erstaunlicherweise, selbst wenn das bei mir bisher nicht groß öffentlich war, auch ich habe schon entsprechende Hass-E-Mails bekommen oder irgendwelche Zuschriften. Bei mir zu Hause an der Klingeltür hängt nicht mein ganzer Name, da steht nur Schmidt und ab dem Bindestrich ist dann alles dahinter weg, sicherheitshalber. Das ist nicht schön, das kann vielleicht auch zum Teil ein bisschen paranoid sein, aber das ist Teil der Realität und das ist im Jahr 2024 in Deutschland Teil der Realität sein muss, finde ich fatal. Es ist aber auch leider herleitbar aus dem Kontext, in dem wir uns gerade grob befinden. Und auch hier nochmal den Anknüpfungspunkt zu finden, wenn ich dann so mit Menschen in Israel spreche. Wir alle wollen eigentlich, die wir den ESC lieben, dass das sozusagen die eine Bühne ist, auf der wir uns offen mit anderen zeigen können. Und wenn das wieder gewährleistet sein wird im kommenden Jahr, ich hoffe ja, dass es in der Schweiz 2025 so der Fall sein wird, dass wir da vielleicht dann alle ein bisschen was gelernt haben, einen Schritt weiter sind.
Wie werden denn diese ganzen Buhrufe und der Hass, der dem Act aus Israel entgegengebracht wird, in Israel wahrgenommen?
Also das hat man natürlich sehr, sehr eng verfolgt. Man hatte auch in den Fernsehnachrichten immer das offizielle Bild der Europäischen Rundfunkunion gezeigt und dann aber eben so Twitter- oder YouTube-Einspielungen von Fans aus der Halle, wo man eben genau gesehen hat, wo hier der Unterschied ist. Nämlich, dass in der Realität der Hass sehr viel hörbarer war als am Fernsehschirm. Und das ist natürlich lang und breit auch ausdiskutiert worden. Man hat einerseits gesagt, gut, dass wir da sind, dass wir trotzdem und vor allem, dass Eden diese Kraft hat, da zu stehen und uns zu repräsentieren, uns nicht nur Israel, sondern vielleicht auch jüdische Menschen auf der ganzen Welt. Aber man hat eben auch darüber gesprochen, dass man es eigentlich gar nicht so richtig verstand zunächst. Ich glaube, in Israel war erst so die Haltung nach dem 7. Oktober, uns wird doch jetzt bestimmt eine Welle der Sympathie, der Unterstützung entgegenkommen, wie damals mit der Ukraine 2022, als sie erdrutschsiegartig gewonnen hat in Turin. Viele in Israel dachten, das wird jetzt wahrscheinlich auch so sein, weil die Leute ja doch auch auf menschlicher Ebene Mitleid haben. Dass es eigentlich in vielerlei Hinsicht genau das Gegenteil war, hat viele schockiert, mich nicht so ganz. Ich habe es fast erwartet, aber es war dann doch krass, das wahre Ausmaß zu sehen. Als dann aber wiederum eben das Televoting-Ergebnis kam und klar, Eden Golan, Israel ist auf dem zweiten Platz insgesamt, hat 12 Punkte unter anderem aus Deutschland bekommen. Das ist mit einer sehr großen Erleichterung wahrgenommen worden, weil man dann dachte, wir sind nicht ganz alleine. Es gibt dann vielleicht doch sowas, nicht vielleicht eine schweigende Mehrheit, das ist immer so ein viel bemühtes Wort, aber es gibt dann doch viele, die nicht immer hörbar sind, aber die doch auf unserer Seite stehen oder zumindest unsere Perspektive auch nachvollziehen können.
Ja, auch der deutsche Act Isaac hat ja unglaublich viele Punkte aus Israel bekommen, glaube ich insgesamt 18. Ja, normalerweise, also Lena hat keine Punkte aus Israel bekommen. Ist da auch irgendwie ein Stück Dankbarkeit zu spüren, dass Deutschland dann doch eigentlich ja von politischer Seite stark auf der Seite Israels steht?
Da bringst du mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Natürlich hat Isaac das auch verdient gehabt, dass er so viele Punkte wie möglich kriegt. Aber ich sag mal so, in den Jurys, die ja aus wenigen Menschen in allen Ländern bestückt waren, hat man natürlich auch vorher mal ins Internet oder in die Tageszeitung geguckt und dann schon gesehen, von wem wo was kam. Ich meine, dass die israelische Jury Luxemburg 12 Punkte gab. Ja, okay, kann man so finden, aber es war auch ein bisschen goldig, fand ich.
Du hast ja schon angefangen, so ein bisschen konstruktiv in die Zukunft zu schauen und ja auf den nächsten ESC in der Schweiz zu blicken. Was muss wer tun, damit das nicht nochmal vorkommt?
Oh, das ist eine so schwierige Frage. Ich glaube, die Europäische Rundfunkunion müsste in irgendeiner Form frühzeitig auf die Menschen zugehen und zwar auf alle möglichen Fangruppen. Ich glaube, es war dieses Jahr ein großer, großer Fehler, einfach nur zu sagen, das sind die Regularien und deswegen macht jetzt der israelische Fernsehsender Kan mit und aus dem Grunde, nämlich den anderen, haben wir damals dann Belarus und Russland ausgeschlossen. Das war für viele nicht ganz vereinbar. Das war ein bisschen schief zum Teil, die Argumentation, und für den durchschnittlichen Fan vielleicht auch nicht immer so wirklich plausibel. Und ich glaube, dieses Mal muss man einfach nochmal von Seiten der EBU, also der Europäischen Rundfunkunion, ganz aktiv und gezielt das Gespräch mit den Fangruppen suchen und vielleicht muss auch die israelische Seite probieren, nochmal irgendwie da mehr den Dialog zu finden. Sie haben marketingtechnisch schon vieles gemacht, aber ich glaube, vor allen Dingen muss hier nochmal ganz gezielter in die Gruppen reingegangen werden. Und das andere, darauf haben wir keinen Einfluss, natürlich einfach die Weltlage, so leid es mir tut. Meine Hoffnung ist ja auch, dass es jetzt bald mal endlich eine Lösung gibt, sowohl, dass die Geiseln freikommen, als auch, dass der Gazastreifen endlich wieder Frieden erlebt und das Leiden auch dort für die Menschen, für die Palästinenser aufhört. Aber das ist etwas, was natürlich der ESC nicht lösen kann.
Nee, und dafür steht der ESC ja fast schon zu nah vor der Tür im nächsten Mai. Ja, lass uns mal die Daumen drücken, dass sich das Problem von alleine so ein bisschen löst. Und ansonsten stimme ich dir zu, dass die Kommunikation, darüber haben Marcel und ich auch schon oft gesprochen, die Kommunikation der Europäischen Rundfunkunion sehr suboptimal ist in dem ganzen Zusammenhang. Die haben sich jetzt ja personell verstärkt. Drücken wir mal die Daumen, dass sie das hinbekommen, alles ein bisschen klarer und verständlicher für jeden zu kommunizieren.
Ich drücke schon jetzt ganz feste, glaub mir.
Alexander, vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Du kommst aus dem ESC-Update aber nicht raus, ohne dir aus der langen Geschichte von der israelischen Teilnahme beim ESC einen Song auszusuchen, den wir jetzt für dich und für alle anderen spielen.
Juhu, ja, ich habe mal ein bisschen überlegt, was würde ich denn gerne hier hören, und ich habe mich tatsächlich entschieden für den Beitrag von 2010. Harel Sgaard mit Milim, Worte. Das war ein Beitrag, der von der Kritik hochgelobt worden ist. Der hat auch diesen Marcel Besançon Award bekommen, also die internationale Presse hat das als den besten Beitrag des Jahres 2010 gewertet. Auf der Bühne ist er so ein bisschen abgeschmiert, hat nicht alle Töne getroffen, und auch dann im Schnelldurchlauf hat man immer gerade die Stelle gehört, woran nicht so richtig treffsicher war. Das war etwas tragisch, der Song an sich, und eigentlich ist er auch ein guter Sänger, deswegen wünsche ich mir das nochmal gerne zu hören. Naja, es war das Jahr 2010 und irgendwie haben wir, glaube ich, an eine andere Künstlerin in dem Jahr gedacht und nicht an Harel Sgaard.
Ja, ich mag den Song auch sehr. Vielen, vielen Dank, Alexander. Ich wünsche noch einen schönen Tag und wir hören jetzt Milim von Harel Sgaard.
Danke, Thomas.
Das ESC-Update bei NDR Blue.
זוגי צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזרוקה בדמיוני האור נרדם, דמעות של דם שורפות לי בגרון ידי צרותה תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר האחרון השארתי רק מילים נקלט בין הצללים ספרים מסודרים ובין החדרים השארת לי רק מילים זר של מנעולים אלוהים השארת לי רק מילים קירות שותקים עכשיו מה לקחת כשברחת כן מה לקחת במלחמה הזאת אולי ניצחת ומה נשאר לי כשהלך השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים. השארת לי רק מילים גם לקרח קר כשאני נזכר איך את היום מולו מוארת בצילו נשברת בשבילו את המילים שהשארת לי את עכשיו אומרת לא
Auf dem 14. Platz beim ESC in Oslo, Harel Sgaard mit dem Song Milim. Herzlich willkommen zurück, lieber Marcel.
Hallo, 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 hallo.
Du hast die vier Gespräche mit den Kolleginnen gehört. Lass uns doch auch nochmal über die letzte Frage, die ich mit Alexander diskutiert habe, sprechen. Wer muss was tun, damit wir in der Schweiz, in Basel, einen ESC ganz ohne störende Nebendiskussionen genießen können?
Ja, man muss sich halt, und das gilt ja für alle, die da anreisen, man muss sich halt darauf besinnen, warum man da ist. Und das ist diese Show und man muss sich darauf besinnen, warum es diese Show gibt und das ist eben das friedliche Zusammenkommen Europas. Und dieses Ganze, was wir in Malmö gesehen haben, diese ganze Symbolpolitik für vieles, wenn ich mir da meine Fingernägel in Palästina-Flaggen anmale, wie es die Portugiesin zum Beispiel getan hat oder viele andere Dinge. Natürlich ist das ein schönes Statement, wenn man da die Leute unterstützen möchte in Gaza, das verstehe ich ja auch, aber das hilft halt dann in dem Fall auch nicht weiter. Und das Einzige, was es macht, ist, es stört den ESC. Und das tut es für viele. Und ich würde mir einfach sehr, sehr wünschen, dass man diesen ESC wieder mehr über sich und über irgendwelche Meinungen, die man hat, stellt, sondern einfach sagt, das ist ein Musikwettbewerb und für den sind wir hier. Und das ist ja eigentlich das, was ich mir jedes Jahr wünsche.
Ich habe ja während der Gespräche da meine Meinung auch da andauernd zu gesagt, deswegen muss ich mich an dieser Stelle nicht nochmal wieder dazu äußern. Ich hoffe auch, beim letzten Mal in Malmö war der Schock, ja, dieses Kriegesjahr noch ganz frisch, dass die Leute mittlerweile auch gedanklich klargekommen sind, mittlerweile zu trennen, was ja, kann der Künstler, die Künstlerin auf der Bühne dafür und was kann das Land dafür, was kann die Regierung dafür und in einem ja, Wettbewerb der Rundfunkanstalten, was kann die Rundfunkanstalt in Israel dafür, die ja wirklich auch ausgewogen auch über Proteste im eigenen Land und Gegenwind für die Regierung berichtet. Ja, ja, insgesamt nervt die Diskussion, aber wir müssen drüber reden. Das gilt auch für das nächste Thema, für die aktuelle Wendung im Fall Jost Klein, die ein bisschen her ist, aber nach der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts bekannt wurde. Verfahren gegen Jost Klein eingestellt, hieß unsere Überschrift bei eurovision.de. Von welchem Verfahren ist da die Rede?
Ja, wir haben viel darüber gesprochen, aber jetzt ist es eben tatsächlich vorbei. Jost Klein war ja der niederländische Künstler in diesem Jahr und wurde disqualifiziert. Kurz vor dem ESC-Finale, weil er eben eine Kamerafrau angegangen sein soll im Backstage-Bereich nach seinem Auftritt im zweiten Semi. Und daraufhin hat man auch bei der schwedischen Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet und hat jetzt gesagt, aus Mangel an Beweisen werden wir das nicht weiter verfolgen. Heißt also, man konnte nicht nachweisen, dass Jost Klein wirklich eine, ich sag mal, vorsätzliche Bedrohung mit seinem Verhalten ausgeübt hat. So, und das hat auch die IBU zur Kenntnis genommen und hat sich erstaunlich schnell, wie ich finde, zurückgemeldet auf diese Einstellung des Verfahrens und hat dann geschrieben, das ist schön und gut, aber die strafrechtliche Verfolgung des Ganzen hatte keinen Einfluss und man steht weiterhin zu dem, was man entschieden hat. Jost Klein musste disqualifiziert werden, weil er mit seinem Verhalten gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen hat, auch wenn es strafrechtlich nicht relevant sei. Aber es ist eben ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln, deswegen hat man bei der EBU alles richtig gemacht, sagt die EBU.
Mhm. Ja, wie schätzt du das ein? Wurde Jost Klein also zu Unrecht disqualifiziert?
Ja, natürlich. Also da waren wir eigentlich ja, selbst in Malmö, nach allem, was man da so zwischen den Zeilen hören konnte, eher der Meinung, ob das jetzt so stimmt, naja. Und ich befürchte halt auch, ich glaube, man musste irgendwas tun. Man hat sich dann jetzt halt so noch eine Nacht Zeit erkauft und so, dass man gesagt hat, ja, wir überlegen erstmal, wir lassen mal die Jurys abstimmen über seinen Auftritt und so weiter. Aber dass man ihn dann tatsächlich disqualifiziert hat, halte ich doch für übertrieben. Weil ich mich jetzt halt auch frage, was heißt das Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln? Wer bestimmt das? Was sind die Wettbewerbsregeln? Ab wo ist es ein Verstoß? Ich finde, da hat man jetzt eine Situation geschaffen, bei der alles irgendwie fast schon ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln sein kann, wenn man das so lange genug dreht und wendet und durchdiskutiert. Und das halte ich für ein großes Problem. Also da sollte die EBU an ihren eigenen Regeln vielleicht noch ein bisschen mehr zurren, die ein bisschen mehr straffen, die ein bisschen klarer und deutlicher machen.
Ja, Transparenz und Klarheit finde ich auch wichtig in dem Zusammenhang, aber ich habe da so eine bisschen andere Einstellung zu als du. Ich finde schon, dass ein Veranstalter sowas wie ein Hausrecht haben muss. Beispiel, du hast eine Kneipe und dann singen da in der Ecke irgendwelche Leute schlimme Lieder, da musst du das Recht haben, die sofort rausschmeißen zu können. Vor Gericht wird das eventuell nicht standhalten, weil ein Mann da eben keine Beweise für hat, genauso wie es jetzt in Malmö der Fall war, dass man da keinen Beweis für hatte. Aber man muss den Leuten, die sowas veranstalten, auch ja, das Recht geben, Herr über ihre eigene Veranstaltung zu bleiben und eventuell eben auch Konsequenzen zu ziehen. Wie das dann ausgeführt wird, werden wir sehen in den nächsten Fällen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht zum Standard wird, dass jedes Jahr irgendwer aus irgendwelchen Gründen disqualifiziert wird. Hoffentlich.
Ja, wir hoffen es, aber wenn man das ohne Beweise einfach machen kann, dann weiß ich es nicht.
Ja, wir sollten diese Diskussion nicht auf Gerichtsebene verlagern, generell, ja. Also das muss schon intern irgendwo geregelt sein. Und vielleicht ist die Aufstellung eines transparenten Reglements schon ein erster Schritt in diese Richtung.
Das Spannende ist ja, dass die EBU das getan hat, als sie gesagt hat, es sind jetzt Ermittlungen gegen Jost Klein, deswegen können wir es auch nicht verantworten, dass er im Finale auftritt. Das war damals eine der Begründungen, ihn zu disqualifizieren. Und nun, wo es eben zu Ende ist mit den Ermittlungen, sagt man, das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun gehabt.
Mhm.
Ja. Was natürlich auch zeigt, dass die EU selber nicht genau wusste, wie sie da kommunizieren sollte, was aber auch verständlich ist in so einer Situation.
Das muss alles noch aufgearbeitet werden und wir haben ja in einer anderen Folge schon darüber berichtet, dass erste Maßnahmen ergriffen wurden, das Personal aufzustocken, um vielleicht mit solchen Krisensituationen künftig auch besser umgehen zu können. Lass uns mal hoffen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen, dass unser ESC nicht durch solche weiteren Nebengeräusche immer weiter zerstört wird.
Das stimmt. Ich habe auch noch was auf dem Zettel, wo ich dich einmal nachfragen würde, Thomas, weil wir da nämlich noch gar nicht drüber gesprochen haben, obwohl das sogar noch vor unserer letzten Podcast-Folge war. Aber ich finde, ich muss dich einmal fragen, wie fandest du das große Comeback von Céline Dion? Du wirst es gesehen haben, bei der Olympiaeröffnung, die ESC-Gewinnerin damals aus der Schweiz und jetzt stand sie da auf dem Eiffelturm. Warst du auch so gerührt wie die Welt?
Ja, ich habe auch zuvor diese Dokumentation über ihr Leben ja und die aktuelle Krankheit, an der sie leidet, bei, glaube ich, Amazon Prime gesehen. Die war auch sehr berührend. Umso mehr fand ich schon ja ihren Auftritt dort sehr stark. Ja, also sehr intensiv und natürlich ist sie auch so krank. Sie ist immer eine Showfrau. Ja, und dann hat sie wirklich da auf dem Eiffelturm alles gegeben und das wäre eigentlich ein Auftritt gewesen, der nicht nur gut zu den Olympischen Spielen passt, der hätte natürlich auch wunderbar zum Eurovision Song Contest nächstes Jahr in der Schweiz gepasst.
Aber ich hoffe, dass wir sie in Basel sehen. Ich glaube, da wird man sehr, sehr, sehr viel versuchen, das zu erreichen.
Drücken wir die Daumen. Jetzt kommt die Rubrik, die traditionell am Ende unseres Podcasts steht und nämlich
ESC Update. 3 Minutes Bye bye.
In unserer kleinen Rubrik, in der es um zu Unrecht vernachlässigte ESC-Songs geht, schauen wir heute nach Montenegro. Überraschung, Überraschung. Denn wir freuen uns so, dass es auch Rückkehrer zum ESC gibt. Montenegro nimmt seit 2007 als eigenständiges Land am ESC teil und hat 2 Jahre aus Kostengründen nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen können. Jetzt haben die Offiziellen offenbar genug Geld und nicht nur für eine Teilnahme zusammengekratzt. Es wird in Montenegro auch eine Vorentscheidungsshow mit dem Titel Montesong geben. Wenn man auf die Kulturgeschichte Montenegros beim ESC guckt, fallen einem zuerst die skurrilen Auftritte ein. Slavko mit dem langen Zopf, der Song Euro Neuro aus dem Jahr 2012, Astronauten auf der Bühne in Kopenhagen. Diese Songs haben meines Erachtens genug Aufmerksamkeit bekommen. Kaum jemand aber redet über die erfolgreichsten Songs aus Montenegro. 2-mal erreichte das Land das Finale. Der Song Moj Svijet von Sergej Cetković erreichte 2014 das Finale. Und im Jahr darauf schaffte Kness mit dem Song Adio die beste Platzierung in der Geschichte Montenegros. Platz 13 in Wien. Damals warst du als Volontär vor Ort. Kannst du dich an diesen Song und den Auftritt von damals erinnern?
An den Song auf jeden Fall, den habe ich im Ohr. Der Auftritt war, glaube ich, wie es für so eine Balkanballade ja eigentlich sich gehört, nicht so unglaublich herausragend. Also ich meine, da waren sicherlich mehrere Leute auf der Bühne, er wird bedeutungsschwanger rübergelaufen sein. Aber was genau da jetzt passiert ist, könnte ich dir aus dem Kopf tatsächlich nicht sagen.
Ja, also er ist da aufgetreten mit personeller Verstärkung. Ne? Am Ende hatten sie halt eine große Gruppe da. Das ist die beste Platzierung in der Geschichte Montenegros, sagte ich ja. Dennoch sage ich, das ist meine Nominierung für unsere Rubrik 3 Minutes Bye Bye, weil Adio von Kness zu wenig Beachtung gefunden hat, weil es eine der wenigen klassischen Balkanballaden ist. Der Komponist des Songs ist übrigens der berühmte Jelko Joksimovic. Den haben wir ja heute auch schon gehört. Und über ihn reden wir eigentlich oft, wenn wir über klassische Balkanballaden reden, aber dann reden wir über Lane Moja oder Hari Mata Hari oder den von ihm komponierten Song Oro, ja, den er im Wettbewerb hatte, als er 2008 selbst moderiert hatte.
Aber der war auch toll.
Der war auch toll. Ich finde alle Songs von ihm toll, aber wir reden kaum über Adio und Kness und deswegen würde ich sagen, ja, zu wenig beachtet.
Bitteschön. Ich weiß genau, wir hatten hier ja schon mal so eine Spezialfolge, wo wir nur 3 Minutes Bye Bye gemacht haben. Weißt du, da haben wir ausgelost. Mhm. Und da hattest du Montenegro gelost. Mhm. Und da hast du schon mal Adio gespielt. Und damals habe ich schon mal gesagt, naja, den besten Song der Wettbewerbsgeschichte als den unterbewerteten Song zu benennen. Naja, aber können wir gerne machen.
Ich habe mir die Liste angeguckt und ich wollte ehrlich gesagt keine anderen Songs spielen.
Ja, das ist aber auch leider ein kleines Problem von Montenegro. Klar haben die sich immer viel getraut, aber oft war das auch ein bisschen grenzwertig. Leider, leider, leider. Aber ich finde es so schön, dass sie wieder dabei sind. Mhm. Und ich finde es toll, dass diese Show Montesong heißt. Was sind das für tolle Namen? Montesong finde ich wirklich super.
Ja, okay, dann spielen wir also zum zweiten Mal im ESC ab, in der Geschichte von ESC ab, denn diesen Song von Kness, die zu wenig beachtete Balkanballade Adio. Ja, so, das war hier schon unsere, na schon, ist gut, ziemlich lang, unsere August-Ausgabe von ESC Update. In genau 4 Wochen, am 28. September, sind wir dann wieder für euch da. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bye, bye.
Macht's gut, viel Spaß.
Supply.